Wer sich noch eine gewisse Restskepsis bewahrt hat, der geht mit einem leichten Gruseln ins neue Jahr, wenn er sich die guten Wünsche und Vorsätze und Reden der Politiker von der guten Seite in Erinnerung ruft. Christian Wulff, der war mal wer und ist aber als Interviewpartner eigentlich noch geeignet und für manches Bonmot gut. Da sagte in der Süddeutschen Zeitung folgenden Kalenderspruch: Die Menschen brauchen eine Verheißung, dann sind sie auch bereit, Opfer zu bringen. Frank-Walter Steinmeier, da ist noch das, was Christian Wulff einmal war. Steinmeier sieht Lichter der Hoffnung und claro, ey, er ist voller Zuversicht und die Demokratie wird in der Ukraine und gegen alle radikalen Kräfte verteidigt. Wulff und Steinmeier waren oder sind Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Der Macher im Amt des Bundeskanzlers Friedrich Merz sagte erstens, dass vieles gut werden wird, dass zweitens die Herausforderungen enorm seien und drittens ein schrecklicher Krieg tobe in Europa und fordert Mut statt Verzagtheit. Das klingt wie ein Selbstgespräch, das er morgens vor dem Spiegel hält. Eingeseift ist ausschließlich sein Gesicht. Bei so viel Pathos fällt mir fast nichts mehr ein. Ich bin Frank Wahrlich, Sie hören im Kontrafunk die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Das Thema: Alles wird gut oder irgendwer hält immer irgendwo eine Rede. Mein Gesprächspartner ist Marc Merz aus Stade bei Hamburg. Betriebswirtschaftsstudium, Kommunal- und Landespolitik, Unternehmer und langjähriger Geschäftsführer des Industrieverbandes Hamburg, Energiemanager. Marc Merz im Kontrafunk. Noch ein Wort vorher von Friedrich Merz. Er sagte: Hören wir nicht auf die Angstmacher und die Schwarzmaler. Ist das nun die versteckte Aufforderung an uns beide, Herr Merz, erst gar nicht miteinander zu sprechen und stattdessen etwas Musik zu spielen? Wir reden trotzdem miteinander. Herr Merz, fällt Ihnen zu Friedrich Merz noch was ein?
Ich habe ihn mehr gemocht, bevor Angela Merkel ihn offenbar zu Recht wegen eigener Schwäche abgesägt hat. Insgesamt muss ich allerdings sagen, ich habe von seiner Kanzlerschaft mehr erwartet, als dass er in den ersten 100 Tagen so ziemlich alle Versprechen seines Wahlkampfs bricht und gleichzeitig nochmal eben ein paar Grundlinien der CDU-Politik seit Adenauer und insbesondere seit Kohl abräumt. Von Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse, Klimaschutz im Grundgesetz, das diskutiert man ja schon gar nicht mehr, den Unsinn, bis hin zur europäischen Verschuldung. Im Hinterkopf wollte er mal eben die Ukraine finanzieren durch das illegale Einkassieren russischer Gelder. Und was haben wir jetzt? Eurobonds. Der Albtraum eigentlich jedes CDU-Politikers und Finanzministers.
Der Kanzler hat in seiner Neujahrsansprache gewissermaßen den Kammerton für das Jahr 2026 vorgegeben. Er sagte, das Land stecke in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ach ja, Schuld daran seien nicht die ausgebliebenen Reformen, sondern Schuld ist die Welt, die sich verändert. Seine Regierung arbeite an Lösungen und Reformen und die Regierung sei voller Ideen und voller Schaffenskraft. Was mag er da meinen? Wo hakt es denn in Deutschland bei den Reformen, bei der Schaffenskraft, bei der Regierung und bei der verrückt gewordenen Welt?
Bei der Aufzählung kann einem schwindelig werden. Man hat das Gefühl, er hat die Aufzeichnung für diese Ansprache gemacht, noch im Herbst, als er selbst daran glaubte, einen Herbst der Reformen hinzulegen. Aber gut, wir sagen mal, der Herbst ist etwas länger und im Frühjahr wird dann zumindest aus seiner Sicht politisch alles gut. Wo es hakt, ist in Deutschland völlig offensichtlich. Wir haben wirtschaftliche Probleme, wir haben gesellschaftliche Probleme, wir haben politische Strukturprobleme. Und daran ist definitiv nicht ein seit gut 3 Jahren tobender Krieg schuld. Das ist nun eine wirtschaftliche Rahmenbedingung, auf die man sich langsam aber sicher hätte einstellen können und müssen. Die Unternehmen haben es längst getan. Wenn die Politik es immer noch dafür heranzieht, dass ihre Wirtschaftspolitik insbesondere nicht funktioniert, dann ist das schon ziemlich abenteuerlich, ehrlich gesagt.
Naja, Wirtschaftspolitik funktioniert nicht. Das heißt, es müsste irgendeine Art Wirtschaftspolitik geben. Die Energiepreise, die gehen, naja, durch die Decke oder in die Stratosphäre im europäischen und im Weltvergleich. Und jeden Tag verliert Deutschland roundabout 1000 Arbeitsplätze, also solche Arbeitsplätze, die einen Mehrwert schafften, also keine Plätze in der Verwaltung oder in der Bürokratie. Ist denn so eine Regierung, kann die denn so blind sein, das alles zu sehen und dann trotzdem zu sagen, alles wird gut und die Industrie packt, wenn sie kann und genug Geld hat, die Koffer und Maschinen ein und wandert ins Ausland?
Und die Industrie hat ja vertreten durch den BDI dem Kanzler inzwischen sehr deutlich die Leviten gelesen. Und dabei sollte man berücksichtigen, dass dies ursprünglich mal als die Vertretung der deutschen Wirtschaft angetreten ist, einen Kanzler Friedrich Merz zu schützen. Es war ja am Ende des Tages über längere Zeit hinweg ihr Wunschkandidat auch bei den CDU-Auswahlverfahren. Definitiv nicht Herr Laschet. Was aber das eigentliche Problem ist, ist in der Tat die wegbrechende Wertschöpfung. Dieses Land hat die Finanzkrise, die Lehman-Krise und Corona gut überstanden, weil wir eine breit aufgestellte industrielle Basis der Wertschöpfung hatten. Das war das, was uns früher zum Exportweltmeister gemacht hat und wir feiern uns jetzt, wenn wir noch Platz 4 sind, in komischen CDF-Fernsehsendungen. Das Thema dabei ist, wenn wir jeden Tag 1000 Arbeitsplätze, das ist völlig richtig, abbauen in der Produktion und bei den Zulieferern, bauen wir nicht nur diese ab, wir bauen Kaufkraft ab. Wir bauen volkswirtschaftliches und privatwirtschaftliches Vermögen ab. Das sind Leute, die nicht mehr sparen. Das heißt, es sind Leute, die über fehlende Sparquote dann dafür sorgen, dass andere nicht investieren, schon gar nicht in Deutschland und entsprechend auch keine neuen Arbeitsplätze schaffen. Das eigentliche Thema bei fast 7% Arbeitslosenquote, vor 4 Jahren waren es 1 bis 1,3% weniger, ist, dass diese qualifizierten Facharbeiter keine neue Arbeit finden, weil kein Wirtschaftswachstum seit Jahren vorhanden ist. Sie haben jetzt eine Prognose irgendwas zwischen 0,8 und 1,7, übrigens eine Amplitude, die ich sonst selten gesehen habe, und die wird in den nächsten Monaten oder spätestens quartalsweise genauso kassiert wie die Prognosen der Vorjahre. Auch da, für 2025 war ein Wachstum von 1 bis 2% mal prognostiziert. Gelandet sind wir, wenn es gut läuft und sie nicht nochmal 1-2 Jahre später heimlich korrigieren müssen bei 0,2. Davor hatten wir minus 0,9, davor hatten wir minus 0,5. Dieses Land ist in einer Dauerrezession und der Kanzler unternimmt wirtschaftspolitisch wenig bis gar nichts. Keine Qualifizierung, keine Änderung der ruinösen Energiepreispolitik, keine Veränderung im Bereich Standort, Genehmigungsverfahren, sonstige Verwaltungsreform. Es passiert am Ende des Tages nichts. Also Frau Reiche ist auch gut dafür, Reden zu halten, aber ich frage mich, woher Herr Merz seinen Optimismus nimmt.
Ja, aber kann er überhaupt was, der andere Merz, der Kanzler Merz, ändern? Ich meine, der hat eine Koalition mit einer sozialdemokratischen Partei, die im Grunde sich gegen alle Reformen, die notwendig wären, die vielleicht auch bei manchen Konservativen in der Union gesehen wird, eigentlich sperrt. Die hat eine Arbeits- und Sozialministerin, die über ein Budget von 200 Milliarden Euro verfügt und diese 200 Milliarden werden im Grunde investiert in Nichtarbeiten und nicht in Reform. Da kann ja eigentlich gar nichts tun. Der Mann ist nicht gelähmt, aber der ist freiwillig gefesselt, indem er an der Koalition mit einer Sozialdemokratie festhält.
Wie ein anderer prominenter Sozialdemokrat immer zu sagen pflegte, ein selbstgewähltes Schicksal ist nicht mitleidsfähig. Er hat sich den Koalitionspartner ausgesucht und ich würde Bismarck mit dem Mangel an Alternativen hier nicht gelten lassen. Er hätte eine andere Wirtschaftspolitik und eine andere Regierung haben können. Das hätte ihn am Ende des Tages weniger Umfallerei gekostet als das, was er bisher geliefert hat. Aber bleiben wir bei der bestehenden Koalition, die er selbst gewählt hat. Auch in der SPD gibt es Kräfte, die generell bereit wären, die Wirtschaft zu stärken. Die Konzepte dort sind normalerweise unterschiedlich. SPD wird eher über die Kaufkraft- und Arbeitnehmerseite argumentieren und darüber Wachstum generieren wollen. Die CDU vielleicht einen Hauch monetaristischer. Aber in der Vergangenheit ist in der Realpolitik unter Wirtschaftsministern auch der SPD, wie beispielsweise Müller, durchaus etwas Vernünftiges herausgekommen. Das setzt aber voraus, dass auch die SPD wieder Leute mit Wirtschaftserfahrung oder sehr tief gestapelt, vielleicht zumindest einem Studienabschluss in die Regierung setzt, wäre schon ein Fortschritt. Aber abseits alles Politiker-Bashings, der Ansatz, der Gedankenansatz, der in der Regierung verfolgt ist, dass sie ein Sondervermögen für Investitionen, eigentlich für überspitzt gesagt Wirtschaftsförderung auflegen, dann erstmal wieder 100 Milliarden Euro in ihren Klimagedöns rüberschieben und den Rest als Verschiebebahnhof zweckentfremden. Sie schaffen es, 500 Milliarden Euro unter extremer Dehnung und Änderung der Verfassung in den Haushalt als Sondervermögen zu integrieren und haben eine prognostizierte Zweckentfremdungsquote von 90%. 9 von 10 Euro nutzen sie nicht zur Wirtschaftsförderung, sondern zum Stopfen von Haushaltslöchern oder in Berlin, um einen Volksentscheid abzuwehren, der ihnen vorschreiben möchte, dass sie 500.000 Bäume pflanzen.
Naja, Sie leben ja in der Nähe von Hamburg. Da gab es ja auch jetzt gerade einen Volksentscheid, dass Hamburg noch ein paar Jahre früher als von der Europäischen Union und von der Bundesregierung geplant klimaneutral werden soll. Und das bedeutet wirtschaftspolitisch von unserer eher konservativen Sicht aus gesehen der Ruin dieses Landes. Also da passiert ja auch im Grunde der Weg weiter rückwärts in eine seltsame Transformation.
Der Klimaentscheid in Hamburg ist wirtschaftspolitisch ein Super-GAU, wenn man das Wort verwenden mag. Es ist in jedem Fall für eine Hafenstadt mit riesiger Industrie, je nach Betrachtungsweise der größte oder zweitgrößte Industriestandort Deutschlands, eine Katastrophe. Die eh schon völlig überzogene und ehrlich gesagt auch sinnlose Planung noch einmal 5 Jahre vorzuziehen. Alleine was Sie über die stadteigenen Wohnungsunternehmen investieren müssen an Milliarden, muss irgendwo herkommen. Wenn es nicht aus Verschuldung ist, müsste es eigentlich aus den Steuereinnahmen, und da ist auf Landesseite eigentlich nur unter anderem Gewerbesteuer, also Industriesteuern, vorhanden, kommen. Passiert aber nicht. Sie haben mit diesem Klimaentscheid und generell übrigens ein Ziel von Netto Null für einen flächenkleinen Stadtstaat bereits beschlossen, dass sie eigentlich darauf verzichten wollen, eine wirtschaftlich große Rolle zu spielen und dies zumindest ins Umland umzusiedeln. Nur die Umlandumsiedlung funktioniert ebenfalls nicht mehr, weil Niedersachsen und Schleswig-Holstein inzwischen auch Auflagen machen, irgendwo zwischen Umweltschutz und Datenschutz, die auch absurd sind. Das heißt, wenn Sie sich die Grundstoffindustrie beispielsweise in Hamburg angucken, die eh seit Jahren über Investitionsrückgänge klagt, dort wird deutlich werden, wie schnell Produktionsstätten auslaufen. Es wird nicht eine von heute auf morgen Schließung wegen der Energiepreise, aber je weniger sich die Produktion rechnet, desto weniger nehmen sie Erneuerungs- und Modernisierungsinvestitionen vor, sondern lassen das Ding laufen, bis es voll abgeschrieben ist und bauen woanders neu. Was man im deutschen DAX übrigens auch sieht. Also es ist kein Hamburg-spezifisches Phänomen. Aber Hamburg hat sich besonders dusselig angestellt. Und dabei übrigens auch interessant, die Arbeitnehmerviertel und die wirtschaftlich wohlhabenderen Viertel in den Außenbezirken, die haben alle zu Recht gegen diesen Volksentscheid gestimmt. Die Mehrheit mit bei einer extrem geringen Wahlbeteiligung kam zustande in den Innenstadtstadtteilen, die auch traditionell 60 oder 70% Linke und Ähnliches wählen. Also keine klassische Wirtschaftskompetenz im Durchschnitt zur Wahlentscheidung heranziehen.
Ja, aber Hamburg muss damit leben, genauso wie die Bundesrepublik Deutschland als Gesamtes mit einer Klimapolitik leben muss, mit einer Energiepolitik leben muss, die manche amerikanischen Ökonomen als die dümmste Energiepolitik der Welt beschreibt. Im letzten Jahr wurden die Kühltürme, von Atomkraftwerken, von Kernkraftwerken weitergesprengt. Damit ist ein Zurück zu dieser sauberen, CO2-neutralen Energieversorgung unmöglich geworden. Woher kommt denn, dass dieses Land so eine Lust an dieser Zerstörung hat, dass junge Menschen, wie Sie sagten, in den Hamburger Innenstadtvierteln für eine Klimapolitik stimmten, die eigentlich zu einer Zerstörung, zu einer Verarmung fühlt? Hat dieses Land Lust auf einen Morgentauplan, auf ein Agrarland Bundesrepublik Deutschland?
Ich glaube nicht, weil Landwirtschaft bedeutet harte körperliche Arbeit und das ist so ziemlich das Letzte, was sie in dem Milieu dort vermuten würden. Zugegebenerweise eine böse Bemerkung. Ich glaube, die Folgen der Deindustrialisierung sind milieuspezifisch unterschiedlich bewusst. Wenn Sie sich die Wahlergebnisse der jungen Generationen angucken, haben sie einen ziemlich hohen Anteil, insbesondere auch von AfD-Wählern. Das heißt, das sind Leute, die wählen auch eine Wirtschaft- und Energiepolitik. Die verwählen auch eine bestimmte Sozialpolitik, die unter anderem die Migrationskosten in den Griff kriegt. Migrationskosten sind am Ende des Tages unter anderem über die Krankenkassenbeiträge und anderes Lohnnebenkosten. Das heißt, die Zusammenhänge dort sind in Teilen bewusst. In bestimmten, jetzt überspitzt gesagt, linken Innenstadtmilieus und Szenenmilieus nicht. Das hat sich in Hamburg durchgesetzt. Das wird in Flächenländern mit einer etwas anderen Struktur einen Hauch anders. Gleichwohl sind Hamburg und Berlin nun mal die größten Wirtschafts- und Industriestandorte mit. Deshalb war es natürlich, wie gesagt, für Hamburg ein Super-GAU. Weil sie angemerkt haben, dass wir mit einer bestimmten Energiepolitik leben müssen, nun auch als ehemaliger Manager der Energiewirtschaft eigentlich nicht. Man könnte diese Gesetze ändern, man müsste sie ändern, weil die Energiewende per se wird auch in den nächsten 20 Jahren nicht funktionieren. Es ist weder möglich, ein Netz stabil zu halten, noch eine konstante, ansatzweise grundlastfähige Energieproduktion aufrechtzuerhalten mit einer Quote auch nur von 80% oder 90% erneuerbaren Energien. So viel können Sie gar nicht übers Land pflastern. Schon gar nicht, wenn Sie eben 365 Tage, 24 Stunden diese Energieversorgung haben wollen. Das ist eine energiewirtschaftliche, physische Realität. Das ist in allen Ländern der Welt bekannt, außer eben in Deutschland bei den Grünen. Selbst die ausländischen Grünen stöhnen und grinsen über das, was ihre deutschen Kollegen dort veranstalten.
Aber da haben Sie ja auch wieder das, diese Lust einer Zerstörung des Industriestandortes Deutschland, indem man sagt, oh, wir retten das Weltklima. Und die Welt zu retten ist ja viel größer, als ein Industrieland Deutschland zu versorgen und am Laufen zu halten. Dann nochmal andersrum gefragt, woher kommt bei den Grünen, bei Teilen der Linken, aber auch bei Teilen der Sozialdemokraten diese Lust daran, Ideologie und Klimapolitik vor dem zu stellen, was für einen Industriestaat einfach notwendig wäre? Woher kommt das?
Ich glaube, das sind die anfangs in Ihren Zitaten angesprochenen, in dem Fall falschen Heilsversprechungen eines wirtschaftspolitischen Vollversagers wie Herrn Habeck, der meinte, dass wenn man es disruptiv und destruktiv angeht, irgendetwas Neues, Starkes erwachsen wird, was in der heutigen Weltwirtschaft mit all den Verwerfungen und, sagen wir mal, unterschiedlichen regionalen Perspektiven, Steuersätzen und Energiepreisen einfach nicht passieren wird. Er hat nun rechtzeitig die Flucht ins Ausland angetreten. Sei es ihm an der Stelle gegönnt, mit den Folgen seines Desasters und der falschen Heilsversprechungen davor auch. Das heißt, die Lust am Destruktiven ist nur in Teilen ein traditionsbedingtes negatives Deutschlandbild und der Wunsch, in einem größeren, vielleicht viel moralisch besseren Europa aufzugehen oder ähnliches. Es ist einfach der absolute Irrglaube, dass wenn man etwas zerstört, es automatisch durch etwas anderes gleichwertig ersetzt wird. Wir erleben das ja bei der Deindustrialisierung. Nach der ursprünglichen Theorie, dass man Energie durch Arbeit substituieren könne, die lange Zeit auch in bestimmten Kreisen dafür gesorgt hat, dass Energiepreise eigentlich steigen sollten, damit mehr Leute arbeiten und höhere Energiepreise bezahlen. Wenn man solche Irrwege verfolgt, dann ist das Destruktive vielleicht gar nicht schlecht. Eine kurze Anmerkung zu dem, was Sie gesagt haben bei dem Sprengen der Kernkrafttürme. Das waren nun Industrieanlagen und Kernkraftanlagen, die viel Kühlwasser brauchten, also so oder so wasserseitig angesiedelt waren. Wenn Sie heute Kernkraftwerke bauen würden und gleich in die am besten vierte Generation reingehen, dann kommen Sie zu kleineren modularen Ansätzen, die mit dem Kreislaufwirtschaftsprinzip, das auch bei Kernenergie möglich ist, auch bei den Materialien, deutlich regionaler, besser verteilt werden könnten, deutlich sicherer sind und eben auch ohne die etwas störenden und energiewirtschaftlich nicht so vorteilhaften Kühlanlagen auskämen. Ihr eigentliches Problem übrigens dabei ist Herr Müller mit seiner Bundesnetzagentur, denn mit einem Kernkraftwerk oder einem Kohlekraftwerk speisen sie auf die Höchstspannungsebene ein und dafür haben wir einfach zu wenig Einspeisepunkte.
Wer sagt diesen Politikern eigentlich, und Sie hatten Müller von der Bundesnetzagentur angesprochen, das ist ja ein langjähriger grüner und verdienter und verdienender Funktionär, wer von den unabhängigen Experten oder von Physikern sagt diesen Mitgliedern dieser Regierung, dass es so nicht geht oder nicht mehr lange gut gehen wird? Vielleicht noch nicht mal diese Legislaturperiode, die bis 2029 gehen soll, gut gehen wird.
Als Politiker legen Sie sich, wie alle anderen Menschen auch, aber im größeren Umfeld, eine Blase zu, die Sie bestätigt, weil Sie in einem permanenten Entscheidungsprozess eigentlich nicht wollen, dass Ihr Umfeld Sie permanent kritisiert oder mit Gegenvorschlägen stört. Zum Zweiten kommen Sie aus einer Bewegung, aus einer Ideologie heraus, in denen Ihnen seit Jahren irgendwelche vermeintlich cleveren Thinktanks, also bis runter zu Wuppertal-Institut oder ähnliches, erzählen wollen, Sie könnten Wirtschaft wieder regionalisieren und in eine handwerksähnliche Fertigung zurückgehen. Sie müssten in jedem Fall auf Wertschöpfung und ähnliches verzichten. Das ist das klassische weniger Wachstum, Degrowth-Thema, das wir über viele Jahre hatten, bis die Leute während Corona und in den Folgejahren gemerkt haben, dass es eine schwachsinnige Idee ist. Der eigentliche Punkt aber nochmal ist, die unabhängigen Experten haben sie in Deutschland automatisch in eine Randecke gedrängt. Wenn sie in Deutschland sagen, sie sind für Kernenergie als Energiemanager, ja, dann sind sie besser in einem relativ unabhängigen kleinen Unternehmen beschäftigt, weil die börsennotierten großen Konzerne honorieren dies nicht. Für die wären das insbesondere wieder neue Investitionskosten. Außerdem haben sie gerade die ganzen Anlagen abgeschrieben, haben sich aufgespalten und zum Dritten, lustigerweise bei einigen, sitzen ihnen die ganzen Kommunalvertreter auch in der Hauptversammlung, weil E.ON beispielsweise hat ganz viele kommunale Aktionäre, wo die Grünen sehr stark in die Aufsichtsräte und Hauptversammlungen gehen. Und wenn Sie dann als Energiekonzern sagen, wir würden gerne wieder Kernkraftwerke bauen, dann werden die Ihnen schon etwas erzählen als Spitzenmanager. Es ist also in der Wirtschaft zwar vertreten, aber nicht automatisch pro Kernenergie. Und alle anderen, naja, Sie haben in Deutschland, ich glaube, noch einen Lehrstuhl, der ansatzweise Kernphysik macht. Wo sollte die Expertise herkommen? Sie haben mehrere hundert Lehrstühle fürs Gendern übrigens. Und für Ökoenergiesysteme sicherlich auch eine ganze Menge mehr. Aber Expertise dort ist in Deutschland gar nicht mehr da.
Aber es gibt doch die Situation, dass irgendwann die Wirklichkeit diesen ganzen Politikern, auch auf Landesebene, denen schlichtweg die Türen zu ihren Parlamenten eintritt. Das sind dann keine Putschisten, sondern das ist die Wirklichkeit, die da ist und sagt, so können wir nicht weiter produzieren, so können wir nicht weiter regieren, so können wir nicht weiter Menschen, die über die Grenzen kommen, finanzieren. Es fehlt an Geld, es fehlt an Tüchtigkeit, es fehlt an einer, sagen wir, Ideologie oder Mentalität, die etwas mit Tüchtigkeit, mit Arbeiten zu tun hat.
Ja, Sie haben ein gutes Beispiel dafür gesehen, als der BDI-Präsident dieser Tage, der BDA-Präsident übrigens auch, den Kanzler für ausbleibende Reformen und einiges mehr für Lobbyistenverhältnisse sehr hart angegangen haben. Die Reaktion von Herrn Merz war eine Schmollecke. Das heißt, selbst wenn die Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft zu ihm kommen und ihn darauf hinweisen, dass es 11:55 ist, wirtschaftspolitisch radikal gegenzusteuern, energiepolitisch radikal gegenzusteuern, im Bereich, sagen wir mal, Migration, Qualifikation, Arbeitsmarkt radikal gegenzusteuern, also Stichwort Lohnnebenkosten und Ansiedlung. All solche Fragen werden aufgeworfen und der Kanzler sagt, die Wirtschaft soll sich gefälligst, überspitzt gesagt, mehr anstrengen und nicht so jammern. Jammern würde keine Investitionen anlocken. Die sollen mal lieber was Positives sagen.
Ja, ja. Wir reden ja auch eigentlich nur Positives, zumindest in der längeren Aussicht. Was mich ja bei der SPD überrascht hat, war, dass Lars Klingbeil, immerhin halber SPD-Vorsitzender und Finanzminister, die deutsche Industrie aufforderte, doch ein bisschen patriotischer zu sein und staatliche Investoren aufforderte, auch patriotischer zu sein und deutsche Produkte zu kaufen. Hintergrund war, dass Verkehrsbetriebe Elektrobusse, das ist ja schon in Ordnung für diese Politik, Elektrobusse eines chinesischen Herstellers kaufen wollte. Und Lars Klingbeil sagte, es gibt auch deutsche Produkte. Dabei muss man sagen, dass BYD, dieser chinesische Hersteller, in Ungarn produziert. Also ist das nicht patriotisch genug oder verheddern sich diese Politiker in ihren eigenen Ideologien und Wunschvorstellungen?
Sie verheddern sich. Abgesehen davon, dass Herr Klingbeil die ganze Thematik der Wertschöpfungskette des Busses wahrscheinlich nicht verstanden hat. Auch BYD wird eine Fertigungstiefe von maximal 20% haben. Das heißt, je nach Komponente haben sie regionale, entweder ungarische oder europäische Zulieferer für eine Produktion vor Ort. Des Weiteren ist Herr Klingbeil einer der Ersten, der mit seiner Partei fordert, dass Dinge öffentlich ausgeschrieben sind. Dann zwingt sie internationales Recht ab einer bestimmten Ausschreibungsgröße, dass sie international ausschreiben. Und Herr Klingbeil wird als einer der Ersten fordern, dass sogenannte vergabefremde Kriterien dort reinspielen. Wie hat eigentlich der Vorstand des produzierenden Unternehmens eine Frauenquote eingehalten und wie werden die Umweltauflagen erfüllt? Und in dem Moment, wo ein chinesischer Hersteller mit einem Werk in Europa das kann, ist Herr Klingbeil schlecht aufgestellt, abseits des von ihm so gehassten Populismus, zu sagen, kauft doch lieber den deutschen Bus. Also der deutsche Hersteller und die deutsche Industrie würden das bestätigen. Das wäre aber am Ende des Tages für ein kommunales, öffentliches Unternehmen rechtlich gar nicht zulässig. Kurz gesagt, also Herr Klingbeil hat entweder, sagen wir mal, Wählerschichten, patriotische Wählerschichten, die es in der SPD eigentlich jetzt doch nicht mehr so viele gibt, aber vielleicht noch irgendwo ganz hinten, bedienen wollen. Oder er hat einen Beleg dafür geliefert, dass er wenig Ahnung hat. Das liegt aber, wenn er ja auf den ursprünglichen Punkt der Investorenkritik oder Ähnliches zu bekommen, sicherlich auch daran, dass die SPD langsam merkt, dass auch ihren Spitzenpolitikern in der Wirtschaft die Fälle davon schwimmen und nun wirklich gar nichts mehr geglaubt werden. Ich erinnere an Frau Baas, die auf dem Arbeitgebertag sich hinstellt und sagt, die Beitragszahler werden nicht beleistet, weil wir das aus Steuermitteln finanzieren. Dann sitzen da lauter Leute, die rechnen können und wissen, dass ihre Beitragszahler auf der Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite auch Steuerzahler sind. Das war also wie die Verschiebung der EEG-Umlage aus dem Strompreis in die Steuerkasse. Nur linke Tasche, rechte Tasche. Und wenn die Leute dann lachen, dann kommt Herr Klingbeil um die Ecke und sagt, die sind frauenfeindlich.
Unpatriotisch auch noch dazu. Also bevor wir uns weiter mit den Milchmädchen und Milchbübchen mit ihren Rechnungen beschäftigen, Sie hören im Kontrafunk die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft, das Thema Alles wird gut oder Irgendwer hält immer irgendwo eine Rede. Ich bin Frank Barlich und mein Gesprächspartner ist Marc Merz aus Stade bei Hamburg. Er hat Betriebswirtschaft studiert, war in der Kommunal- und Landespolitik, ist Unternehmer und langjähriger Geschäftsführer des Industrieverbandes Hamburg. Wir hatten jetzt über die Sozialdemokraten und über die Fähigkeiten oder Nichtfähigkeiten von Reformvorstellungen gesprochen und über den Bundeskanzler Merz, der so gerne würde und vielleicht gar nicht kann. Herr Merz aus Stade bei Hamburg, mit dem ich jetzt spreche, hat das auch was mit einer Medienvermittlung zu tun, dass diese Politiker eigentlich ziemliche Hohlformeln benutzen können, die auch noch beklatscht werden und kommentiert werden, aber eher wohlwollend kommentiert werden. In diesem Zusammenhang, RTL, großer Medienkonzern, hat angekündigt, 600 Leute zu entlassen. Hauptstadt, Pressevertreter aus Berlin, die ich ganz gut kenne, machen mittlerweile lange Gesichter und bekommen vor der Zeit die ersten Falten, weil sie fürchten um ihre Jobs, denn die Auflagen gehen zurück, die Zuschauerquoten zurück. Das will heißen, den Journalisten wird nicht mehr geglaubt und die Kunden, die Leser, lassen einfach die Blätter im Ständer stecken und kaufen die nicht mehr. Hat das auch was mit den Medien zu tun, die schlichtweg nicht in der Lage sind oder auch die Journalisten, die nicht wollen, dass die Krise beschreiben und sagen, da wird nicht alles gut. Diese Hoffnungsformeln, die sind nicht ausreichend. Dieses Land ist in einer Wirtschaftskrise und in einer echten Gefahr, an die Wand zu hauen. Hat das was auch mit Medienvertreter zu tun?
Definitiv. Ist allerdings, Fairness halber, keine neue Entwicklung, wenn Sie den Medienzirkus lange begleiten, ob als Pressesprecher für Politik oder für Unternehmen, dann wissen Sie, dass Sie immer in einen bestimmten Filter hineinlaufen. Bestimmte Positionen sind von Verlagen, Redaktionen oder Ähnliches bereits als unerwünscht oder umstritten gebrandet. Das heißt, falls Sie die überhaupt als Meldung hineinbringen, dann wird es so dargestellt mit dezenten Hinweisen, dass man dem nicht automatisch glauben muss. Außerdem werden Sie dann immer 3 bis 4 Gegenstimmen im gleichen Artikel haben. Übrigens, selbst wenn Sie eine reine Positivmeldung über Ihr Unternehmen verkaufen wollen. Generell haben Sie, wie bei der Politik, eine völlige Entkopplung der Medien von dem, was die Masse der Bürger als Realität wahrnimmt. Und dort kommen Sie in den Bereich sozialer Medien, alternativer Medien, die eine andere Perspektive zeigen. Wenn diese andere Perspektive, jetzt nur freundlich gesagt, die Perspektive von 30% AfD-Wählern und Sympathisanten sind, die in den anderen Medien nicht vorkommen, dann haben Sie bei einer ganz normalen Verteilung 1 bis 10 kleinere Medien, die 30% des Meinungsspektrums bedienen und 70% des Meinungsspektrums werden mehr schlecht als recht von den verbliebenen Medien, die für 100% und noch mehr ausgelegt sind, bedient. Das ist eine Verteilung, die betriebswirtschaftlich nicht aufgeht. Für mich als Unternehmer ist völlig klar, ich gehe dorthin, auch mit meiner Werbung, ganz egal für welches Produkt, wo ich Zielgruppen erreiche. Und die Zielgruppen für viele Produkte sind halt eben nicht mehr über klassisch Fernsehen und schon gar nicht über eine Zeitungsanzeige zu machen. Sie schalten dort keine Stellenanzeigen mehr und auch keine normale Werbung, außer Sie sind Supermarkt und wollen Cola bewerben.
Naja, wer Anzeigen schaltet in den normalen, in den etablierten Medien, das ist natürlich die Bundesregierung. Da hat ja jedes Ministerium hat ja ein Werbeetat, das es kracht. Das hat man in der Corona-Zeit gesehen, dass manche Blätter über Wasser gehalten wurden, weil eben die Politik über ihre Corona-Gelder einfach Werbung schaltete. Vielleicht eine kurze Anmerkung. Als ich noch im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin arbeitete, kümmerte ich mich so um die Ausbildung der neuen Volontäre, die da kamen. Und am Schluss sagte ich, ich mach das nicht mehr. Ich gehe mir alles so auf den Senkel, weil die alles wissen. Und mein Eindruck war, früher sind neugierige, studierte, gebildete Leute in die Medien gegangen, um dort als Journalisten zu arbeiten. Und heute sind es verhinderte Sozialarbeiter, die schon eine vorgefertigte alternative Weltsicht, hätte man früher gesagt, haben und die jetzt heilfroh sind, über Beitragsgelder einfach ihr Ding machen zu können. Und das ist auf die Dauer für die Zuhörer, für die Zuschauer und für die Leser schlicht langweilig, weil das alles so uniform klingt.
Völlig richtig. Sie haben überhaupt keine Chance, allerdings, dieses System noch von innen zu reformieren. wenn Sie nur versuchen, wie eine Kollegin beim NDR, ein einziges kritisches Format, das noch nicht mal übermäßig kritisch gewesen ist, zu bringen, dann gibt es Beleidigungen gegen Ihr Produktionsteam, da gibt es Mitarbeitersitzungen, da gibt es Krisen- und Trostgespräche für beide Seiten, weil irgendetwas als Beitrag gesendet worden ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das zu Recht migrationskritisch durchgeht. Wenn sich solche Zustände vor Augen führt, wofür hier Beitragsgelder, Betriebsräte, Personalräte überhaupt eingesetzt werden müssen, dann ist das ein Zeichen, wie weit gemeinsam mit der Politik sich gerade der Hauptstadtzirkus der Medien von der Realität in ländlichen Regionen, sehr einfach gesagt, entkoppelt hat.
Ja, ich erinnere mich auch noch, da erzähle ich noch mal eine Geschichte, dass ich 2016 einen migrationskritischen Kommentar für die ARD machte. Und da bekam ich dann eine, sagen wir, Aufsichtsratssitzung von meinem Sender und ich hatte sowas wie eine mündliche Abmahnung kassiert, weil ich die Migrationspolitik der Merkel-Regierung oder von Kanzlerin Merkel angesichts verschiedener Toter und Attentate kritisiert hatte. Ich weiß nicht, ob so ein System sich selbst heilen kann oder ob ein schwindender Zuschauer auch dazu führen kann, dass man sagt, wir müssen ja irgendwas machen, ein Köder anbieten, was den meisten Fischen schmeckt und können nicht einfach nur in unserem eigenen Kosmos vor uns herum senden. Sehen Sie da eine Entwicklung dazu, dass vielleicht eine mentale Änderung auch kommt, einfach weil die wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch für die Medien so groß sind? Die können ja auch untergehen und sagen, wir haben immer recht gehabt, aber keiner wollte auf uns hören.
Ich glaube, das System ist nicht reformierbar, weder im öffentlich-rechtlichen Bereich noch bei den etablierten Flaggschiffen, die sich, wenn sie sich mit sich selber befassen, zwar vermeintlich ein kritisches Papier produzieren, aber am Ende des Tages nichts verändern. Sie haben dort ein durchgängiges Mindset, eine Unternehmenskultur, eine Weltsicht, die sich von der Redaktion bis zur Produktion bis zur Anzeigenannahme durchzieht. Versuchen Sie nicht, als unliebsames Unternehmen oder mit einem unliebsamen Produkt in bestimmten Medien Anzeigen zu schalten. Abgesehen davon, dass es für Sie als Unternehmen ziemlich sinnlos ist, rühmen sich diese Unternehmen mit einer sehr rigiden Politik, was sie überhaupt annehmen, was sie selbst also durch Dritte publizieren wollen. Das System wird sich anders zu heilen versuchen. Sie haben es bereits gesehen, als bestimmte Medien anfingen für die Tatsache, dass sie noch veralteterweise Papierblätter produzieren und distributieren, Zuschüsse bekommen bzw. bekommen wollen. Sie sehen es, dass selbst die eigentlich hochgradig seriöse dpa inzwischen Gelder der Bundesregierung dafür erhält, bestimmte vermeintliche oder tatsächliche Falschmeldungen nicht zu verbreiten oder herauszufiltern. Das heißt, Sie werden erleben, dass immer mehr Zuschüsse des Politikzirkus auch in die freien Medien, in die freie Presse hineinfließen werden, um dieses System, das übrigens auch intern völlig überteuert ist, genau wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also hochgradig ineffizient aufgebaut, um dieses System zu stützen. Das heißt, Sie werden eine Verlagerung von Steuergeldern in diese Produktion hinein erleben. Das ist mein Horrorbild, aber ich halte es für durchaus realistisch.
Naja, wenn immer weniger Leute da zuhören oder das sehen, dann kann halt da auch Steuergelder rein versenkt werden. Es waren ja auch Steuergelder weitergegeben für eine ganz andere Art von Publikumsbildung oder Menschenerziehung. Das sind die berüchtigten, würde ich fast sagen, Nichtregierungsorganisationen, die ein Spinnennetz von Meldestellen über die Republik aufgebaut haben, in vielen Nichtregierungsorganisationen, die sich ums gute Klima, um die gute Demokratie, um die gute Politik und gegen Rechts kümmern, finden ja auch ganz viele Menschen Arbeit, die früher vielleicht zur ARD gegangen wären und jetzt eben von Steuergeldern leben in diesen Nichtregierungsorganisationen. Ihrer Meinung nach, wie groß Ist der Einfluss, hat es mehr als einen Beschäftigungseffekt für geisteswissenschaftlich halbgeschulte Akademiker oder erreichen die auch ein gewisses Publikum außerhalb ihrer eigenen Blase?
Ja, sie erreichen ihr Publikum und ihr Antipublikum, vor allen Dingen Letzteres. Denn das Publikum für diese Organisationen ist ja nun ein immer schmaler werdender Korridor, wenn wir uns nur die Prognosen für die Bundestagswahl angehen und sagen, wir verorten die irgendwo zwischen Linken, Grünen und SPD, dann liegt das unter 30%. Aber die Wirkung, die sie entfalten mit ihren radikalen Thesen und dem teilweise von ihnen eigentlich viel stärker kommunizierten Hass oder Hetze, wenn man das so formulieren möchte, ist gegen die Mehrheitsmeinung und Mehrheitsgesellschaft gerichtet. Sie überlegen sich heutzutage sehr genau, was sie wann wo sagen. Das tue ich auch, wenn ich Angestellter wäre, wenn ich auf bestimmte Geschäftspartner angewiesen wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr Bedenken, auch eine harmlose Sendung wie diese unter Klarnamen zu produzieren. In dem Moment, wo sie aber in einem gesellschaftlichen Klima angekommen sind, durch NGOs, durch Meldestellen, durch deren Radikalität und Einseitigkeit hin zu auf der einen Seite Ökologie, aber auf der anderen Seite vor allen Dingen einer linken Ideologie, in dem Moment, wo sie also bei diesem gesellschaftlichen Klima angekommen sind, können sie gar nicht mehr von einem offenen Diskurs sprechen oder von einer vollständig gewährleisteten Meinungsfreiheit. Ist ja das legendäre Zitat einer bedingt talentierten ZDF-Moderatorin, meiner persönlichen Meinung nach. Natürlich kann man deutschlandfrei seine Meinung sagen, aber es hat Konsequenzen. Außer man ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk dort nicht. Aber sonst, ja. Sie haben Hausdurchsuchungen, die dann auch vom Medienzirkus prominent aufgegriffen werden. Sie haben Hunderte und Tausende Anzeigen, inzwischen auch von Friedrich Merz, der ja die NGOs eigentlich ursprünglich mal vor der Wahl nicht mochte. Und das Ergebnis ist ja, sie haben einen gesellschaftlichen Einfluss. Ja, dieser gesellschaftliche Einfluss ist falsch, er ist viel zu hoch, er ist einseitig, er ist radikal und er ist definitiv demokratiefeindlich. Und wenn Sie sich mit Extremismusforschung befassen und sich anschauen, was die ursprünglichen Theorien faschistischer Methoden sind, also der Rutenträger im Römischen Reich und der Folgeorganisationen, dann werden Sie ziemlich genau auf die gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskreditierung kommen, die genau diese Meldestellen praktizieren. Das ist ja das Perfide daran.
Ja, es heißt ja mittlerweile auch von politischen Experten, wie Politologen, die im Fernsehen immer auftreten, man müsse mit der Linken, also Mann in dem Fall Friedrich Merz und seine Leute, man müsse mit der Linken zusammenarbeiten, um eine Abwehrregierung gegen die AfD aufstellen zu können. Die Linken, da gibt's ja solche netten Worte wie, wir erschießen das 1% der Reichen und vielleicht erschießen wir sie auch nicht und bringen die zum Arbeiten. Die Linke ist natürlich super bösartig. Würden solche Bemerkungen von rechter Seite kommen und rechts ist jetzt nicht irgendwie, ist nur politisch gemeint, es gibt rechts und es gibt links, würde sowas von rechter Seite kommen, da wäre der Teufel in den etablierten Medien los. Wie lange lässt sich denn, glauben Sie, dieses Narrativ böse AfD eigentlich noch aufrechterhalten, wo immer mehr Leute sich von der Union abwenden, von den Grünen abwenden, von der Sozialdemokratie sowieso und hingehen zur AfD, ohne dass diese Partei in irgendeiner Art und Weise am parlamentarischen Betrieb in Berlin und in den Ländern beteiligt ist?
Sehr milieuabhängig wäre die Antwort auf die erste Frage. Sie werden in den Kernmilieus der Grünen und der SPD, aber insbesondere der Linken, auch in den nächsten 20 Jahren nicht in der Lage sein, einen normalen parlamentarischen oder zwischenmenschlich-gesellschaftlichen Umgang mit der AfD zu etablieren. Das Narrativ und das Gift der vergangenen Jahre werden dort immer nachwirken und verhindern, dass wir auf den Parlamentarismus zurückkommen, der Deutschland über 40, 50 Jahre in der Nachkriegszeit sehr gut getan hat. Eine ausgesprochen bedauerliche Entwicklung, aber eine, die irreversibel ist. Für die Masse der Gesellschaft wird zumindest klar, dass das etablierte Parteienspektrum die Probleme negiert oder in bestimmten Konstellationen nicht löst. Die AfD hatte bisher noch nicht die Verantwortung, sie hat also weder die Chance noch das Risiko, etwas liefern zu müssen, auch einen Kompromiss eingehen zu müssen. Das macht sie aktuell nicht zu Unrecht attraktiv für Wählerschichten, die sich ihr früher, insbesondere aufgrund der Narrative, nicht zugewandt haben. Das sind allerdings Milieus, die im Zweifelsfalle zu einem Wechselwählertum neigen und irgendwann im Falle von ausbleibenden Ergebnissen oder anderen Veränderungen der AfD auch wieder den Rücken kehren könnten. Allerdings ist eins ganz klar ersichtlich: Inzwischen haben sie bei der AfD ein etabliertes Stammwählerpotenzial, das auch die Politologen nicht mehr beiseite diskutieren können oder wollen, zwischen 15% und 20% auf Bundesebene. In den Ländern höchst differenziert, aber auf Bundesebene liegen sie genau dort. Und wie lange es sich der etablierte Politikzirkus leisten kann und will, das zu ignorieren, schwer abzuschätzen. Aber Herr Merz wird zumindest nicht in der Lage sein, eine solche Wende zu vollziehen. Das kann man sicherlich ausschließen. Also eine Bundesbeteiligung der AfD spätestens, und sei es durch Tolerierung, ist sein politisches Ende. Es ist schon die Frage, wie sich der Umgang mit einer AfD-beteiligten Regierung in den neuen Bundesländern über den Bundesrat und Ähnliches darstellt. Alleine dort wird er schon ein erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem bekommen, das deutlich härter ist als seine Wahlkampfsprüche wie "Links ist vorbei" oder "Ich habe hier mal ein paar hundert Fragen zu NGOs, die mich eigentlich nicht interessieren."
Naja, Friedrich Merz ist eigentlich immer gut dafür, seine Versprechen nicht zu halten oder ins Gegenteil umzudrehen. Was mich ja bei der Beobachtung der AfD ja ganz interessiert macht, ist eigentlich: Die legen ein Wirtschaftskonzept vor, die legen ein Steuerkonzept vor, die legen ein Konzept zur Sozialgesetzgebung vor, was weder völkisch ist, noch rechtsradikal, noch irgendwas ist, sondern das ist nachdenkenswert, das ist bedenkenswert. Viele der Bundestagsabgeordneten der Union, wenn die alle ihren Finger heben würden und würden sagen, ich war früher in der CDU, da würden jede Menge Hände hochgehen. Also man kann auch von der Genese her eigentlich die AfD nicht als verkappt rechtsradikal bezeichnen, sondern das sind sehr oft in der Funktionärsebene enttäuschte CDU-Mitglieder, enttäuschte CDU-Wähler und auch richtige ehemalige Funktionäre der Union.
Ohne Zweifel. Das steht ja auch, sagen wir, sehr offen in den Lebensläufen drin und daran ist auch nichts Verkehrtes. Die CDU war die einzige Partei im Nachkriegsdeutschland, die diese Wandlung und Spaltung bisher nicht vollzogen hat. Jetzt vollzieht es sich indirekt. Die Republikaner haben es nicht geschafft, den Flügel abzuspalten. Die Freien Wähler schaffen es immer nur auf kommunaler Basis. Aber die AfD war in der Lage, sich flächendeckend und im Bund dauerhaft zu etablieren, gegen alle wesentlich härteren Widerstände, als es früher die Grünen zu erdulden hatten. Die Konsequenz ist jetzt, dass sie inzwischen einen Parteiaufbau haben, den man getrost als normal funktionsfähig einordnen kann. Und ja, es ist von vornherein aus meiner Sicht ein Narrativ gewesen, dass die AfD eine rechtsradikale Partei ist. Sie ist eine sehr basisorientierte Partei und sie ist durchaus eine wirtschaftsfreundliche Partei. Allerdings fast in einem Sinne, der früher auch bei der SPD vorhanden gewesen ist, weil die AfD ist sehr arbeiternah, ist eine sehr starke Wählerschicht dort und setzt entsprechend darauf, dass die Wirtschaft gut bezahlte Arbeitsplätze schafft und diese auch nicht mit übermäßig Sozialabgaben belastet werden. Das heißt, sie kommen bei den konzeptionellen Sachen, die vorgelegt werden, sehr schnell zu einer Schnittmenge, die sie früher tatsächlich sowohl in den Wirtschaftsflügeln der CDU und SPD gefunden hätten, aber in Teilen auch lustigerweise beim christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA.
Aber wenn man jetzt das, was Sie sagten, analysiert, da könnte man denken, vielleicht gibt es irgendwann ein Wettrennen zwischen Union und SPD, wer als erstes sagt, also die sind zwar schmutzig, wir rühren die nicht an, aber die sichern unsere Macht. Vielleicht sollten wir doch genauer mal hinschauen, was die Leute von der AfD wollen. Vielleicht, so wie sie das jetzt sagt und ich sie interpretiere, könnten das auch die Sozialdemokraten sein. Und dann steht Friedrich Merz und die Union ziemlich nass da, weil schwupp ist wieder ein möglicher politischer Unterstützer abhanden gekommen.
Von den Inhalten her auf jeden Fall, von der politischen Machtarithmetik wäre es tatsächlich angesichts der verbliebenen Funktionärsriege und der verbliebenen Wählerschichten der SPD tatsächlich ein politischer Selbstmord, wenn diese sich umorientieren würden. Bei der CDU können sie auf Landesebene vielleicht irgendwann etwas erleben oder eine Abspaltung. Ich erinnere an einen legendären Friedrich Merz-Satz, wer mit der AfD zusammenarbeitet, er hat nicht poliert gesagt, er hat zusammenarbeitet gesagt damals, kann sich am nächsten Montagmorgen bei der Präsidiumssitzung gleich das Parteiausschlussverfahren bei mir abholen. Wollen wir mal gucken, wie lange er das durchhält oder ob er den Satz auch mal wieder einkassiert.
Ja, vielleicht kassiert ja auch ein anderer diesen Satz ein. Und es gibt ja jede Menge Wetten, die laufen und auch politische Beobachter, wie ich einer bin, der rechnet nicht damit, dass Merz ein großer, vor allem ein dauerhafter Kanzler werden könnte. Sie etwa?
Das ist in der Tat wahrscheinlich die höhere Wahrscheinlichkeit, dass er angesichts der ausbleibenden Erfolge auf der einen Seite, der tatsächlich für CDU-Verhältnisse extrem rebellischen Fraktion auf der anderen Seite und hinzukommen der Veränderungen im Bundesrat und der gesamten Politarithmetik, die Legislaturperiode nicht voll wird fahren können. Ich meine, auch Gerhard Schröder ist für seine letzte Kanzleramtszeit sehr vollmundig angetreten und hat dann nach einer ganzen Reihe krachend verlorener Landtagswahlen auch gesagt, wir haben verstanden. Und dann gab es Neuwahlen. Er hatte sich zwar ein anderes Ergebnis ausgerechnet, wie man dann auch in der Wahlnacht gemerkt hat, aber die Erkenntnis setzt manchmal ein. Das ist dann tatsächlich Realpolitik, die auch Friedrich Merz einholen wird. Allerdings 2026, weil wir beim Thema Jahresausblick waren, würde ich das noch nicht erwarten. Also dieses Jahr wird er auf jeden Fall durchwursteln. Es wird ein wirtschaftlich extrem herausforderndes Jahr für alle Unternehmen, die sie betreiben, ob es Dienstleistung ist, ob es produzierendes Gewerbe ist. Wir werden schlechte wirtschaftliche Rahmenbedingungen weiter haben und ich setze nur auf wenig Verbesserungen durch die Politik. Das heißt, die Wirtschaft und die Gesellschaft werden sich ein Stück weit selber helfen müssen. Und da ist dann eben unternehmerische Kreativität und Führungskraft gefragt, wenn sie aus der Politik schon nicht kommt.
Wie das weitergeht, werden wir in diesem Jahr erleben müssen. Wir werden das auch sehen. Ansonsten freuen wir uns auf viele optimistische Reden, die in diesem Jahr noch gehalten werden. Und alles wird gut, sagen zumindest die Politiker. Marc Merz, ich bedanke mich. Grüße nach Norddeutschland.
Schönen Gruß zurück.